Welcome to 1980. Ja, herzlich willkommen zu Antenne Valdrian, eine weitere 1918-Folge machen wir heute. Mein Name ist Dominik.
Und ich bin der Claudio.
Genau, heute haben wir das Thema Antisemitismus, dort so in den Jahren um 1918 herum. Wir haben ja eigentlich immer so einen Anlass, den wir wählen. Und der Anlass war im März 1918, ist das Schächtverbot, das dort schon ein paar Jahrzehnte gültig war in der Schweiz, temporär aufgehoben worden ist vom Bundesrat. Aber da komme ich dann später noch einmal dazu. Zuerst schauen wir so ein bisschen an, was ist Antisemitismus überhaupt? Oder wie hat sich das ausgedrückt hier in der Schweiz, schon in den Jahrhunderten vorher? Und bis wir dort gehen, wir noch ein bisschen genauer ein auf die Situation so in dem Zeitraum, so ein bisschen 1900 bis so 1930. Du gehst, glaube ich, noch ein bisschen weiter, oder?
Mhm.
Genau. Ja, wie überall in Europa, jetzt so in der Schweiz im Mittelalter und auch schon vorher und auch nachher starken Antisemitismus gegeben. Es hat auch die üblichen Geschichten gegeben, wie Brunnenvergiftungen, Kindsmörder etc., wo man in den Juden angelastet hat. Es hat auch Hinrichtungen gegeben, wegen so Zeugs und so im Mittelalter. Es hat viele eidgenössische Orte haben, Niederlassungsverbot ausgesprochen oder Betretensverbot für Juden. Unter anderem Zürich 1634. Was man vielleicht auch noch muss erwähnen ist, heute, wir nehmen auf am Karfreitag. Das war auch immer so ein guter Anlass gewesen, zum sich gegen die Juden auszusprechen, weil das ist ja eine von der also ich weiss gut, ob das wirklich so der Urgrund ist, aber ein Rechtfertigungsgrund für den Antisemitismus ist ja, dass sie den Jesus getötet haben.
Die Christusmörder, das war immer ein grosses Ressentiment.
Es hat, in der Schweiz gibt es ja so zwei berühmte Judendörfer, das sind Längnau und Endingen im Aargauer Sorbtal. Und das kommt davon her, dass 1737 hat die Tagsatzung, das war so quasi das alte Parlament in der Eidgenossenschaft, oder so ein bisschen die Regierung auch gleichzeitig, hat man sich auch irgendwo getroffen und hat für die Eidgenossenschaft irgendwelche Gesetze rausgelassen. Und dann hat man das Niederlassungsrecht für die Juden auf Grafschaft Baden, die damalig, beschränkt. Und das ist faktisch eben umgesetzt worden in diesen beiden Dörfern Endingen und Längnau, wo in dieser Grafschaft sind. Es hat 1798 durch den Napoleon und durch die Helvetik das erste Mal so ein bisschen etwas gegeben wie eine Gleichstellung der Juden mit der neuen Verfassung. Aber die Helvetik war ja nicht von langer Dauer gewesen und die wieder abgeschafft worden ist, hat sich die Wut auf die Juden wieder, die Ablehnung von den Juden hat sich das so ausgedrückt, dass man die beiden Dörfer dort quasi plündert hat. Und dann 1809 haben die Aargauer, also der Kanton Aargau, da gibt es ja glaube ich erst seit 1803, wenn es mir recht ist, hat ein Judengesetz erlassen, das sogenannte Aargauer Judengesetz. Und die haben, dort ist festgelegt worden, dass sie eben außerhalb von Endingen und Längnau Grundstücke dürfen erwerben, auch sogar zum in diesen Dörfern dürfen erwerben, haben sie eine Erlaubnis gebraucht vom christlichen kleinen Rat, der geheißen, also der Gemeinderat.
Mhm.
Auch sogar, wenn sie wollen, heiraten, haben sie müssen eine Erlaubnis haben. Also es ist ein kleiner Backlash gewesen. Was ich noch spannend gefunden habe, als ich mich da jetzt informiert habe über das Thema, ist, dass bei der Bundesverfassung von 1848, wo wir ja immer das Gefühl haben, wie super liberal wir sind und fortschrittlich, dass man dort in den Juden die Rechtsgleichheit verweigert hat. Also die hat es nochmal für Christen, christliche Schweizer. Und auch die freie Niederlassung für Juden hat es dort noch nicht gegeben. Das ist erst 1868 eingeführt worden. Und auch erst nur auf Druck von den Nachbarländern, vor allem Frankreich, aber auch Holland und USA. Dann ist es noch ein paar Jahre gegangen, nämlich 1879, da haben die Juden in Ending und Lengnau, wo sie eben dürfen leben, haben sie das Ortsbürgerrecht bekommen. Also sie sind dort wirklich so rechtslose Subjekte gewesen, wie man dem juristisch korrekt, glaube ich, sagt.
Also sie haben eigentlich nur auf kommunaler Ebene haben sie eigentlich dann ein Bürgerrecht gehabt.
Genau, sie sind dann Schweizer gewesen.
Wo sie auch stimmberechtigt sind.
Mhm, genau. Mhm. Dann eben der nächste Tiefpunkt ist die Abstimmung über das Schächtverbot. Das war lustigerweise die erste Volksinitiative auf Bundesebene. Das hat es ja nicht von Anfang an gegeben.
Und erfolgreich.
Das Volksinitiativrecht. Und das Schächtverbot ist von Tierschutzvereinen lanciert worden. Aber es ist, also ist man sich heute eigentlich einig, dass es vor allem eine antisemitische Abstimmung war. Das zeigt auch, wie die Unterschiede sind, wie man abgestimmt hat, weil in der Westschweiz ist der Antisemitismus nicht so verbreitet gewesen, im Gegensatz zu so ein bisschen eben Nordwestschweiz und so. Mhm. Und das Schächtverbot ist mit 60% Ja-Stimmen angenommen worden. Und es gibt eben einen riesen Unterschied zwischen der Deutschschweiz und dem Rest von der Schweiz. Also ich glaube so Aargau, Schaffhausen, teilweise über 80% Ja. Im Kanton Wallis etwa 3% ja. Also es waren wirklich noch andere Röstigräben gewesen, als die, die man heute kennt.
Wie so oft.
Ja. Die
nationalen Abstimmungen.
Eben, aber es ist da halt schon eine extreme Ausprägung. Oder?
Ja.
Ja, und was auch noch so im 19. Jahrhundert war, was wichtig ist, vor allem für die Juden oder für die Zionisten, wegen dass 1897 der erste Zionistenkongress in Basel stattgefunden hat. Der Theodor Herzl hat den dort geleitet. Ja, und dann kommen wir auch schon ins 20. Jahrhundert, dort, was eigentlich für uns so ein bisschen interessant wird. Nachdem man dort so die Niederlassungsfreiheit gewährt hat in den Juden, ist das jüdische Leben immer urbaner geworden. Und gerade auch eben dort so aus dem Raum Baden rum, sind die Juden Richtung Zürich gegangen. Und auch sonst in anderen Städten, so zwischen 1900 und 1910, hat sich die Zahl der Juden in der Stadt etwa verdoppelt. Das hat auch damit zu tun, dass dort so die Zuwanderung eingesetzt hat von den sogenannten Ostjuden. Ostjuden, das ist ein Begriff, man tut sich ein unterscheiden bei den europäischen Juden zwischen eben Ostjuden, die so in Russland, Polen, Galizien, Rumänien, all das Zeugs zu denen, aus südlich Osteuropa kommen. Und Westjuden, das sind eigentlich die Juden, die so ein bisschen in Westeuropa sozialisiert worden sind. Und da gibt es auch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Also, man tut so grob sagen, dass die Westjuden sich mehr assimiliert haben in den Gesellschaften, nachdem es dann möglich wurde, während die Ostjuden sich mehr so ein bisschen abgesondert haben vom Rest der Gesellschaft. Es hat auch religiös andere Auslegungen gegeben von den Vorschriften und so. Und eben, es hat eigentlich schon vorher angefangen, so Ende 19. Jahrhundert, wo es in Russland und so auch so Pogrom gegen Juden mit Tausenden von Toten. Wirtschaftlich grosse Probleme und da hat eben so eine Bewegung Richtung Westen angefangen und dort ist auch die Schweiz davon betroffen gewesen. Das hat auch eben so die jüdische Community in der Schweiz, wie man heute würde sagen, stark verändert. Um 1910 herum sind etwa 2/3 der Juden in der Schweiz Ausländer gewesen, also nicht in der Schweiz geborene Juden. Vielleicht generell noch ein paar Zahlen zu der jüdischen Population, jetzt so ein bisschen um 1920 herum, also da sind wir eigentlich schon wieder nach dem Krieg. Kanton Zürich haben mit etwa 7000 Juden mit Abstand am meisten gelebt in der Schweiz. Dann ist der Kanton Genf gekommen mit knapp 3000 und Baselstadt mit etwa 2500. In Luzern sind es 554 gewesen.
Keine bombastische Zahlen.
Es gibt auch noch andere im Kanton, nicht Walden, einen. Ah. Der einzige. Ja, die Zuwanderungsbewegung, eben, vor allem aus Osteuropa, die hat natürlich dazu geführt, dass der Antisemitismus wieder stärker vorgekommen ist, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Es war so ein bisschen von der Verjudung gedreht. Es hat so eine Basler Literaturzeit gegeben, die Samstag geheißen hat, und die haben dann 1905 wirklich so eine Kampagne gestartet gegen die Juden. Ist das so ein die Rede von Eigentümlichkeiten dieses fremden Bevölkerungselements und so und Fremdlingen unter uns mit wulstigen Lippen, also wirklich ganz schlimme Sachen. Und davor war es gewesen, mich sich selber reich und Dörfer arm, das ist ja auch so ein antisemitisches Stereotyp, oder? Der geldgierige Juden. Das hat ja vor allem damit zu tun, dass die Juden haben können Zins nehmen, was in den Christen für eine lange Zeit verboten war im Mittelalter. Von dem kommt eigentlich so das Klischee vom geldgierigen Juden, der die Leute abzockt. Der Wucherjude ist ja auch so ein Begriff und so. Eben, grundsätzlich kann man sagen, dass das in der Schweiz für Westeuropa typisch Antisemitismus gegeben in der Schweiz. Es hat eben die Klischees gegeben. Was auch noch spannend ist, das Schächtverbot. Das ist eben immer wieder diskutiert worden. Jetzt haben sich so jüdische Vereinigungen gegründet, so Anfang 20. Jahrhundert, zum Beispiel der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, da könnte man ja heute noch gut. Die haben sich auf Bundesebene immer wieder dafür eingesetzt, dass man noch einmal über das Schächtverbot abstimmen soll oder dass man das so abschaffen und so. Das hat halt die Juden halt wirklich ein Problem gestellt, weil sie haben müssen koscheres Fleisch importieren. Das war damals noch nicht so einfach gewesen, wie das vielleicht heute ist. Man hat sogar mal darüber nachgedacht, Schächtungen für Schweizer Juden in Liechtenstein vorzunehmen. Und das hat man dann wieder verworfen und so. Das gleich zu kompliziert gewesen wäre. Und eben, da hat man so um 1910 hat man die Welle noch einmal darüber abstimmen. Und der Bundesrat hat das da abgelehnt, weil er gesagt hat, ja, also so wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, würde sie wahrscheinlich noch einmal deutlicher angenommen werden, so ein Schächtverbot.
Also wenn man ja auch so die also veterinäre, hygienische Zustände sich vor Augen führt, auch so Anfangs 20. Jahrhundert, eben dann ist ja eigentlich eben das Argument von Tierschutz auch sowieso völlig lächerlich, oder?
Ja.
Es sind ja manchmal so Diskussionen, die jetzt heute auch wieder aufkommen mit, also eben was halt Tierschutz anbelangt oder auch was Tierschützer oder Vegetarier oder Veganismus-Kreisen halt irgendwie manchmal diskutiert wird. Aber eben, dort muss man ja noch sehen, dass wir, also heutzutage wird das also irgendwie auf einem ganz anderen Level diskutiert. Also gerade in der Schweiz.
Wie meinst du ein anderes Level?
Also wenn man jetzt so eben über Schmerzempfinden von Tieren, irgendwie Schlachtungen oder was auch immer.
Ja,
obwohl
ja.
Auch das heutzutage manchmal noch ein bisschen heuchlerisch daherkommt.
Ja, also man kann ja generell mal darüber diskutieren, ob jetzt eine Schächtung so viel brutaler ist, als was der Christ mit diesen Tieren macht. Also ich meine,
ja.
Das ist auch nicht schön, wenn du irgendwie 1000 Säune, nein 1000 sind es ja nicht, aber vielleicht 50 Säune mit Lastwagen fährst und mit Boltschüssen so bim 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 wegklöpfst, oder? Es ist generell nicht schön, oder?
So, ja.
Eben, das Schächtverbot, dort kommen wir zum März 1918. Dort hat eben der Bundesrat eine temporäre Schächterlaubnis erteilt für 2 Jahre. Also es ist temporär eingeführt worden, nach 2 Jahren wieder abgeschafft worden. Der Grund war eben, dass es während dem Krieg dann auch schwieriger geworden ist, für die Juden das zu importieren und so. Da hat man dann halt die Konzession gemacht. Ich habe grundsätzlich zu der Stimmung, ich habe jetzt 2 Bücher gelesen zu dem Thema. Es gibt jetzt nicht so irgendwie die grossen Vorfälle in dieser Zeit, wo man jetzt können sagen, ja, da hat sich jetzt der Antisemitismus so mega deutlich gezeigt. Oder? Das sind so die kleinen Sachen gewesen, wenn ich auf Zürich komme, geht es vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail rein. Es war halt eigentlich so eine Mischung zwischen gesellschaftlichem Antisemitismus, aber es hat auch institutionelle Sachen gegeben, die auch nach dieser quasi Gleichstellung von 1866 oder gleich nach Juden auch benachteiligt worden sind von Behörden. Es hat in den Medien, was man vielleicht noch aus Deutschland könnte, so ein bisschen aus der Nazi-Zeit, weißt, so die Juden-Karikatur hat es auch in der Schweiz gegeben, nicht so krass jetzt wie im Stürmer oder so, aber es hat, der Jude ist schon ein Feindbild gewesen, er ist etwas Fremdes gewesen, gerade auch die Ostjuden, die eben von weit her sind, die Sprache nicht haben können, die sind bezeichnet worden als Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und nicht da hinpassen und so. Das ist etwas, was man heute auch noch könnte, als Grund zu mehr Ausländerfeindlichkeit auszuleben. Das ist so ein bisschen eine Alltagsdiskriminierung, würde ich das sagen. Es war sicher nicht schön gewesen, als Jude in der Schweiz zu leben. Oder man hätte sein Leben in seiner Community grundsätzlich mal seinem Alltag nachgehen, aber es ist dann halt nicht wie viel weiter über die ausgegangen. Es hat da schon eine Beschränkung gegeben von dieser Faltung.
Aber man kann sicher auch von einem fruchtbaren Boden reden, oder? Wenn man, vielfach eben wird ja jetzt Antisemitismus und Judenverfolgung halt irgendwie aufs Dritte Reich mehr oder weniger beschränkt. Aber eben, dass ich das dass der fruchtbare Boden mehr oder weniger eigentlich in Gesamteuropa vorhanden war.
Ja, ja.
Das geht ja manchmal noch gerne vergessen.
Ja, nein, ich meine, so etwas ins Dritte Reich wäre ja auch nicht möglich gewesen, wenn es den Boden nicht gegeben hätte. Das waren ja so extreme Verbrechen gegen Juden, wenn es dann nicht so ein bisschen, wie soll man dem sagen, Grundkonsens gegeben hat von, jetzt sage ich jetzt einfach mal, von den Christen, dass die Juden irgendwie etwas, also Juden etwas negativ konnotiert sind, dass die irgendwie komisch sind, es hat viele Vorurteile gegeben, viele Klischees eben. Dann wäre das, also bin ich überzeugt, dann hättest du nicht können, so einen Holocaust durchführen, wenn es das nicht gegeben hätte. Das ist auch etwas, was mich heutzutage, um jetzt mal den Bogen in die Gegenwart zu schlagen, mega stört, wenn man gerade so, es gibt so christliche Politiker von zwei Parteien, die gerne jetzt in die Islamdebatte vom christlich-jüdischen Abendland reden, oder, wo unsere Werte darauf basieren und so, und völlig ignorieren, dass... Also vor 100 Jahren hat man gesagt, das christliche Abendland und die Juden so ausgeschlossen mit dem gleichen Argument. Jetzt nimmt man nach dem Holocaust nimmt man echt die Juden rein, oder? Mhm. Dabei ja, hat man sie einfach über Jahrhunderte weg übelst diskriminiert, gerade von christlicher Seite her.
Oder? Ja, das finde ich eigentlich auch ein unerträglicher Begriff. Das ist irgendwie wirklich so Mode geworden irgendwie in letzter Zeit. Also ja, wenn man schon bedenkt, dass sie irgendwo im Nahen Osten haben müssen, ein Land gründen müssen, um irgendwie mal irgendwo ohne Verfolgung können zu leben. Spricht das sehr für das christlich-jüdische Abendland, ja, genau. Europa.
Genau. Gut. Eben, ich habe es schon angetönt, Zürich war ein Hotspot von den Juden zu dieser Zeit. Zürich ist ja heute auch noch bekannt für das jüdische Leben dort. Das sieht man ja schon. Ist halt teilweise noch sichtbar, oder? Es hat orthodoxe Juden, die man erkennt. Vielleicht, dass es in anderen Teilen der Schweiz nicht so sieht. In Zürich war es speziell, dass dort viele von diesen Ostjuden angekommen sind. Das hat einerseits damit zu tun, dass Zürich halt ein Verkehrsknotenpunkt war. Ich muss sich vorstellen, so Wien war so ein bisschen die erste Station von diesen Ostjuden, wenn sie auf Westeuropa gekommen sind. Es gab auch viele Gäu, die geplant haben, irgendwie auf Palästina weiterzugehen oder in die USA. Und da ist wahrscheinlich gedacht, ja, gehst du vielleicht über die Schweiz, Frankreich und das Meer oder so. Und da geht man heute davon aus, dass es eben so eine Mischung war von Leuten, die explizit auf Zürich wollten gehen, aber auch Leute, die dann halt auf dem Weg Richtung Westen dort hängen geblieben sind. Mhm. Es war auch oftmals so gewesen, dass man vielleicht irgendeinen Sohn oder einen Bruder oder so vorgeschickt hat, wo man die Lage abcheckt irgendwo und dann hat sie zurückgemeldet, ja, ich bin jetzt da und da und kommen doch nach und sind dann so ganze Familien nachgekommen. Und eben ein Grund, den ich auch schon angesprochen habe, ist eben die Niederlassungsfreiheit. Zürich war dort zu dieser Zeit halt voll im industriellen Boom. Es hat einen Textilboom gegeben, Ende 18. Jahrhundert, wo viele Leute angezogen hat. So eben auch die Juden, die ja schon traditionellerweise stark so im Handel tätig waren. Und das hat natürlich dann auch viele Schweizer Juden auf Zürich gelockt. So der wirtschaftliche Boom, wenn man dort halt eine gute Chance auf ein sicheres Auskommen hatte.
Ist eigentlich St. Gallen, also jetzt so mit Stichwort Textilindustrie, ist das auch so eine boomende Stadt gewesen in dieser Zeit?
Ja. Yeah.
Also wo die Effekte hast, oder?
Also jetzt mit bezogen auf die Juden? Nicht, dass es die hat in diesen Quellen, wo ich... Mhm.
Oder, also boomend jetzt natürlich, also ja, auf alle Leute bezogen in dem Sinne.
Ja, also St. Gallen hat dort sicher boomend, ja. Mhm. Aber das ist dort schon um 1900 ist das schon wieder ein bisschen am Abflauen gewesen. Zürich ist halt echt dort schon, es hat dort herauskristallisiert, halt echt ökonomische Zugpferd gewesen von der Schweiz. Es hat noch speziell in dem Textilbereich, das ist so eigentlich heute noch, oder?
Ja.
Also die Funktion hat Zürich dort im 18. Jahrhundert irgendwann mal bekommen. Zahlen sind relativ krass, also eben mit den Ostjuden in Zürich um 1920 und sind über 50% von der Juden in Zürich sogenannte Ostjuden gewesen, also das ist wirklich eine grosse Ansiedlung gewesen. Man muss auch generell noch zu den Ostjuden sagen, dass die bis zum Holocaust die grösste jüdische Bevölkerungsgruppe der Welt bildet, also in Polen hat es 100'000 Juden gehabt vor dem Zweiten Weltkrieg und das ist ja etwas, was ja heute auch bedauert wird, oder? Die Kultur, die hat man eigentlich verloren durch den hohen Holocaust. Also in Polen gibt es kaum mehr jüdisches Leben. Mhm. Also in Berlin, wo es auch eine grosse Gemeinde gab. Auch im Zug von dieser Ostjuden-Auswanderung sind extrem viele Ostjuden auch auf Berlin gegangen und so. Zürich ist halt, hat sich das können bewahren halt in einem viel kleineren Maßstab. Vielleicht noch der erste Ostjude, der auf Zürich kam. Das war 1876. Ein Pol, der mit seiner Frau und 5 Kindern gekommen ist.
Das weiss man noch.
Ja, das weiss man noch. Das ist natürlich alles erfasst worden in den Protokollen von der Stadt und so. Und eben das Buch, das ich gelesen habe, das ich da noch erwähne in der Podcast-Beschreibung, hat halt sehr viele so Protokolle ausgewertet und Akten von der Stadt Zürich.
Mhm.
Was auch noch spannend ist, es sind in dieser Zeit generell viele Ausländer auf Zürich gekommen, also vor allem Deutsche und Italiener. 1912 ist über ein Drittel der Stadtbewohner sind Ausländer gewesen. Im ganzen Kanton Zürich hat die Ausländerzunahme in dieser Zeit 20% pro Jahr betreut. Das ist ein Wert, den man nie mehr erreicht hat seitdem.
Mhm.
Wenn man manchmal heute so ein bisschen politische Debatten verfolgt, könnte man meinen, wir sagen noch viel weiter. Aber also die Raten, die sind extrem viel kleiner geworden. Die Zuwanderung von den Ostjuden, die hat auch Probleme mit sich gebracht. Also man hat das einfach problematisieren auch von Seite von der Behörden her. Die Stadt hat sich einfach Sorgen gemacht. Der Polizeivorsteher, also der Stadtrat, hat von Sitten und Gewohnheiten geredet, die sich von denjenigen der übrigen Bevölkerung unvorteilhaft unterscheiden. Man hat beschlossen, die Juden, die ohne Papier kommen, keine Niederlassungsbewilligung mehr zu erteilen. Es hat vor allem russische Juden betroffen, die sind aus dem Zarenreich gekommen und dort ist eben gerade so, um 1905 herum dort sind heftige Pogrome losgegangen. Auch Krieg gegen Japan ist geführt worden. Und ja, und in Russland ist das nicht so gang und gäbe gewesen, als man da schnell irgendwie aufs Amt gehen, Papier holen, wenn man irgendwo in der Pampos geklebt hat und so. Und darum sind viele russische Juden ohne Papier gekommen. Und ja, hat man... Man hat sogar den Status von Juden ohne Papier überprüft, die schon länger in Zürich gelebt haben. Und 1960 hat man den 37 Ostjuden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Es sind auch heftige Worte gefallen bei den entsprechenden Debatten im Stadtparlament. Da hat der Polizeivorsteher Welti von Menschen auf der denkbar niedrigsten Kulturstufe geredet, wenn es um die Ostjuden gegangen ist. Also das ist wirklich grusiger Scheiß.
Was man da eigentlich eben für Voten liest aus dieser Zeit, gerade über, also generell über Juden von irgendwelchen Exponenten, das ist also schon also aus heutiger Zeit total haarsträubend. Also ich nehme jetzt mal an, das ist irgendwie eben auch so Gouron normal gewesen, irgendwie, dass man das einfach noch so blöd gesagt hätte können sagen, oder?
Ja, es gibt Beispiele, wo also eben so die erste jüdische Vereinigung, die sich da gegründet haben, die haben da auch von Wehren gegen so Zeugs. Also wenn sich irgendein Politiker öffentlich so geäußert hat, dann haben die protestiert. Es gibt in St. Gallen hat es mal einen Fall gegeben, wo glaube ich, ein FDP-Regierungsrat sich so geäußert hat in die Richtung und dann hat es so einen Protestaustritt gegeben und so wegen dem. Das sind dann halt so kleinere Geschichten gewesen. Also man hat sich schon gewehrt gegen das. Und es hat glaube ich schon ein Bewusstsein dafür gegeben, Bevölkerungskreise, dass das nicht okay ist. Aber das ist halt gleich oft gemacht worden. Einbürgerung finde ich auch ein extrem spannendes Thema, weil die Zürcher Behörden haben bei dem Ausländerboom, den es gegeben hat, eben so dort um die Jahrhundertwende und nachher, haben die sich auf Bundesebene sogar dafür eingesetzt, dass es Zwangseinbürgerungen soll geben. Weil man hat, wollte so eine Assimilierung vorantreiben. Also das ist etwas, was man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen kann. Dass man jetzt irgendwie Behörden hingeht und Leute zwangseinbürgern. Das ist wirklich undenkbar heutzutage.
Hat sich ein bisschen geändert, die Diskussion.
Genau. Und es war auch so, dass man nach zwei Jahren in Zürich hat können, ein Einbürgerungsverfahren starten konnte. Also man hat zwei Jahre in Zürich leben und dann ist das eigentlich losgegangen. Und dann hat man das für russische und polnische Juden 1911 auf 10 Jahre umgesetzt. Und zwar nur für die. Was natürlich klar eine diskriminierende Vorgabe ist natürlich. In der Begründung hat der Stadtrat gesagt, dass die Ostjuden einen starken, unerwünschten Einfluss aufs kulturelle und wirtschaftliche Leben ausüben. Das hat eben, die Ostjuden, die sind in der Behörde suspekt gewesen, sie haben kein Deutsch können, sie sind meistens arme Leute gewesen, irgendwelche Bauern aus der russischen Pampa. Sie haben ihre eigenen Seiten und Gebrüche gehabt, die auch fremd waren, wo man halt von den sogenannten Westjuden, die halt doch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen integrationswilliger waren, nicht gekannt hat. Man hat auch immer das wirtschaftliche Treiben von denen kritisiert. Der sogenannte Zwischenhandel war immer ein Thema gewesen, ja, dass man dass dort noch ein bisschen Geld aus den Juden, wie man es da wahrscheinlich nennt.
Das Wuchere.
Genau. Man hat davon geredet, dass eben der Zwischenhandel nicht als eine Förderung von unserer Volkswirtschaft erscheinen kann. Und auch die Ostjuden sagen, dass ausgesprochenes Fremdtum in unserer Gesellschaft. Das ist so weit gegangen, dass man dann 1920 noch einmal die Frist angehabt hat, und nämlich auf 15 Jahre.
Auch wieder nur für die
wieder nur für Ostjuden. Mhm. Und das ist natürlich eine klar rassistische Gesetzgebung.
Das ist eigentlich noch lustig. Da, ja, denn, also vielfach ist ja auch gerade bei so Zuwanderern eben drauf geschaut worden, dass sie nicht mittellos sind. Also mehr oder weniger, dass sie eigentlich ihren Unterhalt selber können irgendwie bestreiten können und dass man sie dann sonst irgendwie auch nicht mehr kann, eben zurückschicken kann.
Ja, wenn wir auf Zürich kommen, hat man müssen Kaution hinterlegen. Ja. Also du hättest nicht können auf Zürich oder müssen Geld zahlen dafür.
Schlüsselgeld sozusagen.
Ja, genau.
Aber schon, das ist eigentlich noch speziell, dass wenn sie dann gewerblich tätig werden, ist das dann auch wieder nicht recht.
Man muss halt schon sich an die hiesigen Seiten halten. Gell?
Genau.
Ja, das Gefühl hat man da, aber das ist wie, das finde ich noch spannend, das habe ich in dem Mentenbuch noch gelesen, ist wirklich so, kann man beobachten, oder das wird also so genannt, dass es eben so ein bisschen so aus Wert im Krieg, wo es dann so ein bisschen um die geistige Landesverteidigung gegangen ist, wo man das schweizerische Stärken für den Kopf gehoben hat. Dann sind eben auch plötzlich so Identitätsfragen im Vordergrund gestanden, oder was ist schweizerisch, was ist nicht schweizerisch und so.
Mhm.
Und ich habe so das Gefühl, gerade so in Städten wie Zürich ist das vorher wie so ein bisschen egal gewesen, weil, also egal, vielleicht schon nicht gerade allen, aber man hat das Gefühl gehabt, ja, kommen die Russländer und helfen mit, den Wirtschaftsboom irgendwie zu unterhalten.
Mhm.
Und dann mit dem Krieg ist wie so die Frage aufgekommen, oder? Und die hat ja dann auch irgendwann zur Gründung von der Fremdenpolizei geführt.
Mhm.
Und du dich ja darüber informiert hast, oder?
Genau. Die Fremdenpolizei, die hat ja letztes Jahr auch ihr 100. Bestehen gefeiert. Natürlich nicht ganz offiziell, aber ist ja 100. geworden. 1917 ist die gegründet worden. Kurz noch, um ein bisschen die Vorgeschichte abholen. Wir haben ja eigentlich bis 1914, also mehr oder weniger bis der Erste Weltkrieg ausbricht, herrscht ja in Europa eigentlich eine Personenfreizügigkeit. Also sehr frei. Man ist da eigentlich eben so Visumspflicht und so Geschichten. Das könnte man in dem Sinne eigentlich noch nicht, wie man das, denn, wie man das jetzt könnte. Oder dann auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg, respektive während dem Ersten Weltkrieg, respektive während im Ersten Weltkrieg könnten. Ja, der Ausbruch 1914 hat ja dazu geführt, dass die Grenzen dann natürlich zugegangen sind, was ein Novum eigentlich war in Europa. Und jetzt in Bezug auf die Schweiz kann man sicher auch sagen, dass da die Verwaltung und auch die Polizeikräfte dementsprechend auch vor neue Herausforderungen gestellt worden sind. Was man vielleicht so ein bisschen gesamtgesellschaftlich kann sagen, ist eben, dass so die Haltung oder auch der Diskurs über die Fremden oder das Fremde sozusagen sich stark verändert hat. Vor allem durch den Krieg. Also sind da eigentlich da so, aber wir hätten plötzlich auch, sicher auch eben schon vorher durch den aufstrebenden Nationalismus und dann eigentlich jetzt durch den Kriegsausbruch sind so ein bisschen wie aus Freunden plötzlich Feinde geworden oder sogar aus Bruderstaaten, kann man sagen, hat man sich dort dann auch ideologisch ja, dann plötzlich abgrenzt, ja, was das ja in der Schweiz bedeutet hat. Das haben wir auch schon mal besprochen, oder hast jetzt du vorher auch schon angesprochen, dass man sich da plötzlich so eine Identitätssuche so sich breit gemacht hat. Man hat da plötzlich so ein Schweizertum irgendwie gebraucht, was eigentlich eben vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich noch nicht in dem Sinn nötig war.
Ist ja auch komisch für so einen Vielvölkerstaat in der Schweiz eigentlich, oder? Wenn man denkt, dass wir dort noch 3 offizielle Landessprachen hatten und so.
Mhm.
Das war eigentlich nie die Idee von der Schweiz, dass das eigentlich so eine kulturelle Einheit bildet. Oder?
Mhm. Ja, das ist dort, das ist ja eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft, kann man so sagen. So eine multiethnische Zusammenwürfelung von...
Eine Willensnation, wie man so schön
sagt. Willensnation, genau. Das zeigt sich ja auch eben gerade so in den 10er-Jahren oder Anfangs 20. Jahrhundert, dann auch durchs Aufkommen durch so helvetische Gesellschaften. Es gibt dann die neue helvetische Gesellschaft, die ist in dieser Zeit vor allem bekannt durch eben den Vortrag da von Karl Spitteler, den er mal bei denen gehalten hat. Die sind dann aber auch so in den 30er-Jahren sind die auch manchmal ein bisschen komische Fahrwasser gekommen. Also die haben auch die neue Front in der Schweiz unterstützt. Das war so eine Frontistengemeinschaft, die so von jungen FDPler rausgekommen ist. Ja, das ist einfach so ein bisschen die gesellschaftlichen Veränderungen oder auch der Diskurs, der öffentlich hat sich einfach stark verändert dort. Weil man hat plötzlich halt ein grosses Misstrauen gegenüber dem Fremden. Man hat schon ein grosses Misstrauen einfach gegenüber anderen Nationen. Ja, das ist dann auch eben mit offener Ablehnung bis zu Hass ausgetragen worden. Was man auch noch muss sagen, gerade auch mit Grenzkontrollen, dass dort das eigentlich auch ein neues Phänomen war für die Schweiz. Also man kann jetzt mal sagen, im Ersten Weltkrieg als allererstes hat ja eigentlich mal die Armee die Grenzkontrollen durchgeführt. In der Schweiz ist ja eigentlich auch der Erste Weltkrieg als Grenzbesetzung bekannt. Mhm. Man hat dort eigentlich nicht vom Ersten Weltkrieg geredet, da man ja eigentlich auch ein Kriegsteilnehmer war, sondern einfach von einer Grenzbesetzung. Und die Kantone haben dort dann eigentlich auch die Polizeiarbeiten selbstständig durchgeführt. Mhm. Also auf Bundesebene existiert zu dieser Zeit eigentlich praktisch, glaube ich, nur die Bundesanwaltschaft, die so in dem ganzen Justizapparat eigentlich ist. Sonst,
es hat nochmal ein gemeinsames Strafgesetz gegeben, in jedem Kanton noch ein eigenes Strafgesetz gehabt. So. Genau, also der Föderalismus war noch viel ausgeprägter als es heute ist.
Ja. Und eben eigentlich auch so das Selbstverständnis der Kantone, dass sie eigentlich Staaten sind und eben nicht, dass nicht die Schweiz als Staat auftritt, ist dort halt auch noch viel, viel verbreiteter gewesen oder ja, halt noch intakt, sagen wir es mal so. Mhm. Was eben auch noch dazu kommt, ist, dass ja, die Schweiz eigentlich bis Ende 19. Jahrhundert auch ein Auswandererland war. Das kommt auch noch dazu. Also die Schweiz hat auch außenpolitisch sich eigentlich immer stark gemacht, eben gerade für so eine Personenfreizügigkeit, für die Erleichterung von so Niederlassungsbewilligungen, weil das halt auch im Interesse von der Schweiz war. Und im Ersten Weltkrieg ändert sich das eigentlich dann einigermaßen rapid. Also schon in der Industrialisierung hat es dort dann schon eine gewisse Nettozuwanderung gegeben. Aber jetzt ist man da eigentlich plötzlich vor anderen Herausforderungen. Was man kann sagen, ist eigentlich, im August 1915 wird eigentlich vom Eidgenössischen Politischen Departement, hat das dort noch geheißen, das EPD. Das war unter dem Bundesrat Arthur Hoffmann gewesen. Den kennen wir ja auch schon von einer früheren
Sendung. Was hat der wieder postet?
Das ist die Grimm-Hoffmann-Affäre.
Ja, genau. Er hat den Lenin auf Russland geschickt.
Ja, genau. Und dort werden wie mal die Strukturen zu einer Grenzkontrolle und auch die polizeilichen Aufgaben, die dann eigentlich wie so ein zentrales Bundesorgan organisiert werden, wird dort eigentlich zuerst mal erwähnt. Und im September 1915 fordert der Bundesrat auch Kantone auf, überall an den Grenzen Schriftenkontrollen durchzuführen. Aber das ist eigentlich auch etwas Neues. Dass man Papier anschaut an der Grenze, das ist irgendwie, kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen heutzutage, dass man da, also jetzt in Europa schon wieder, aber...
Ja, das würde ich sagen, ja. Aber ja, natürlich. Genau. Die offene Grenze, also die hat es schon mal gegeben.
Mhm. Ja, das ist keine neue oder nicht eine Erfindung von der EU. Dort wird auch, dort heisst es auch Personen, die keine oder nicht die nach Maßgabe der Niederlassungsverträge erforderlichen Ausweispapiere besaßen und die nicht über die nötigen Subsistenzmittel verfügten, sollten ohne weiteres zurückgewiesen werden, sofern es nicht politische oder militärische Flüchtlinge seien. So nach Beamtendeutsch heisst das einfach, also ja, politische Flüchtlinge soll man kontrollieren. Die kein Geld dabei haben, die kann man sowieso gerade mal zurückschicken. Mhm. Und alles andere eigentlich auch. Was man auch noch sagen kann, ist, dass eigentlich so der Aktivismus, der jetzt da plötzlich eigentlich so um sich geht, dass dort dann auch die Nettozuwanderung auch gar nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Also es ist eigentlich nicht, man kann eigentlich gar nicht von einem so grossen Anstieg jetzt vom Ausländeranteil reden. Es ist sogar so, dass eigentlich seit dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg hat sich der Ausländeranteil eigentlich im Gegenteil stetig verkleinert und da wird auch bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs eigentlich stetig gefallen, bis auf einen Tiefpunkt von etwa 5% Ausländeranteil, etwa so 1940. Ein Grund ist, dass viele Ausländer gerade beim Anfang des Krieges natürlich ihre Länder auch zurückgegangen sind, zum Kriegsdienst zu tun, um sich einziehen zu lassen oder dann vielleicht auch, um halt im eigenen Land zu arbeiten, sei es in der Landwirtschaft oder in der Industrie oder was auch immer. Aber die Schweiz ist halt durch das einfach zu einem Transitland geworden. Also wir hatten eigentlich auch viele Menschen gehabt, die dann plötzlich halt in einem Feindesland gewesen sind und viele konnten eigentlich auch nicht direkt abgeschoben werden. Mhm. Viele sind dann eigentlich in die Schweiz abgeschoben werden mit dem Sinn, dass die Schweiz eben als Transitland gilt, wo sie dann eigentlich weiter können. Also eben, dass dann halt Franzosen, die in Deutschland gelebt haben, über die Schweiz zu Frankreich gehen und umgekehrt. Führt natürlich dazu, ja, dass einfach sehr viele Leute plötzlich durch die Schweiz reisen, sehr viele Ausländer, man das irgendwie nicht mehr ganz kontrollieren kann, ist dann natürlich in im kontrollliebenden Land wie in der Schweiz, dann wird man da auch ein bisschen nervös. ich glaube, es war einfach eher eine Angst auch vor einem Kontrollverlust gewesen, als jetzt so vor einem, heutzutage würde man vom Flüchtlingstsunami reden. Was vielleicht gerade 1917 ist, oder die Fremdenpolizei gegründet wurde. Wenn man an 1917 denkt, dann kommt einem meistens auch noch die russische Revolution in Sinn. Das hat natürlich schon auch einen grossen Einfluss gehabt, die Angst vor dem neuen Bolschewismus. Angst vor eben revolutionären Zuständen. Was auch noch ist, ist, dass eigentlich jetzt die Fremdenpolizei, die vom Bund gesteuert wird, findet eigentlich auch statt oder wird gegründet so in einer Zeit, wo generell eigentlich eine grosse Zentralisierung stattfindet. Gerade durch den Ersten Weltkrieg hat ja auch der Bundesrat das Notstandsrecht bekommen, wo ja auch immer wieder einmal kontrovers diskutiert worden ist in der Schweiz, da das halt so eine quasi diktatorische Zustände auch können annehmen. Was man kann beobachten, ist eigentlich, dass eben die gesamte politische Lage, die ist eigentlich recht fremdenfeindlich geworden. Also sind auch Zeitungen und andere politische Organisationen haben dann eigentlich schon sehr frühe Massnahmen auch gefordert gegen die sogenannten unerwünschten Elemente, wie man das zu dieser Zeit noch gern benannt hat. Also mit dem sind Menschen gemeint. Muss man vielleicht noch aus der heutigen Warte sagen. Mhm. Also es hat sicher schon vor dem Krieg eigentlich so ein bisschen die unterschwelligen Ressentiments gegeben. Du bist ja vorher ein bisschen auf Zürich eingegangen. Ich habe dort auch mal so eine Karikatur gesehen aus dieser Zeit, wo sich so der Zürcher, der sich irgendwie fremd ist in der eigenen Stadt, weil es eben weil in dem Sinn nur Ausländer hat und der Zürcher mehr oder weniger so allein muss durch die fremde Gesellschaft durchlaufen.
Das Problem hat der Zürcher heute noch mit den Bündnern.
Genau. Auch die Lebensmittel haben sich natürlich schnell verteuert, generell wirtschaftliche Probleme, da wird man sehr schnell mal ein bisschen fremdenfeindlich. Und man muss auch sagen, dass die Schweiz von dem Krieg, wie eigentlich auch ganz Europa überrascht worden ist. Man hat eigentlich zu der, also 1914 hat man in dem Sinne nicht mit dem Krieg gerechnet. Dementsprechend ist auch die Lebensmittellage oder auch Notvorräte haben eigentlich nicht existiert. Man ist eigentlich wirklich sehr schnell so in ein Chaos hineingeschlittert, sozusagen. Und dann halt eben mit dem Krieg kommen dann auch wieder andere Vorurteile, wo nicht in dem Sinn aus der Luft gegriffen sind, aber wo dann auch wieder eben man eigentlich fremdenfeindlich konnotiert hat. Eben, wir reden da eben von diesen Wucherern, von den Schieber, von den Kriegsgewündlern, wo eigentlich in dem Sinn nichts aussergewöhnlich, wo nicht ein Phänomen war, wo jetzt irgendwie Ausländer betätigt hätten, sondern vor allem Schweizer logischerweise, Ausländer auch.
Ja, all die Waffenfabrikanten, von denen haben wir ja auch schon gehört. Mhm,
genau. Und das ist dann halt auch sehr einfach fremdenfeindlich ausgelegt worden. Dann ist eben die Fremdenpolizei schon eigentlich erst gegen Ende Kriege gegründet worden, respektive hat ihren Betrieb aufgenommen. sind wir ja dann 1918 eigentlich schon Ende des Krieges, in der Zwischenkriegszeit. Kommt dann auch mal die Frage auf, was macht man jetzt eigentlich mit dieser Fremdenpolizei? Da das eigentlich bei der Gründung ist das als temporäres Konstrukt eigentlich gedacht gewesen, wie so vieles anderes auch. Wie zum Beispiel Kriegssteuer könnte man ja heutzutage als die direkte Bundessteuer, die es auch immer noch gibt. Die Fremdpolizei ist dann aber weiter bestanden. Eben Stichwort sind da sicher auch die Revolutionen in Deutschland und Österreich und sicher auch eben in Russland. Der Landesstreik in der Schweiz von 1918 hat natürlich auch wieder Angst geschürt in den bürgerlichen Kreisen. Und dort ist sicher auch ein bisschen der Wunsch eben für bessere Kontrolle auch entstanden. Man hat ja auch eben häufig dann auch gerade im Landesstreik oder vor dem Landesstreik auch immer die Angst gehabt, eben von dem importierten, von dieser importierten Revolution und dem importierten Sozialismus und so weiter.
Also haben wir da auch so politische Führer aus dem Ausland noch nie gelassen?
Ja, das sind auch immer wieder so Themen gewesen, ja. Also so russische Persönlichkeiten. Da gibt es auch da in diesen diplomatischen Dokumenten so Schreiben von Heinrich Rothmund. Das ist eigentlich so eine Art der Vater von der Fremdenpolizei gewesen. Der war der Chef von der Fremdenpolizei bis 1954, glaube ich, wenn ich richtig bin.
Also 40 Jahre, ne?
Lange Zeit, ja. Ja, da gibt es eigentlich auch so Schreiben zwischen ihm und zum Beispiel einer Repräsentantin vom russischen Roten Kreuz, die da so russische Persönlichkeiten zum Kuren in die Schweiz
Trotzki oder wer?
Und ich habe den, also jetzt den speziell nicht gekannt. Aber nee. Dort,
so Bolschewisten oder was?
Ja, und dort ist dann eigentlich auch so ein bisschen die, das ist dann so ein diplomatisches Getue. Eben, die Schweiz hat dann eigentlich Angst, dass also das gehört man dann auch eigentlich aus diesen Schreiben raus, wo dann eben der Rotmund so einen Bundesrat schickt. Also man geht eh davon aus, dass Russland eben nur Revolutionäre eigentlich in die Schweiz schieben und da eigentlich so die bolschewistische Revolution exportieren will. Also das ist eigentlich dann schon wirklich recht schnell ja ein starkes Feindbild eigentlich gewesen. Ja, da kommen wir eben noch zu den Ostjuden oder eben auch zu dem Begriff Ostjude. Der hat sich dann natürlich in dieser Zeit eigentlich auch als Projektionsscheibe eigentlich auch sehr gut geeignet, eigentlich gegen all das Fremde. Da halt eben, dass die Ostjuden halt erstens eben durch ihre Sprache, durch ihre Religion, durch ihre Herkunft generell, auch äußerlich durch ihre Kleidung, Mode und so weiter, und dann halt auch eben durch vielfach ihre angenommene bolschewistische Gesinnung, das ist ja auch noch so ein Stereotyp, der häufig bedient worden ist, ja, ist das eigentlich wie so als perfektes Synonym vom Fremden halt irgendwie auch daherkommen. Also dem Ostjude hast du eigentlich mehr oder weniger alles können, also der hat alles erfüllt, was man irgendwie an diesen Fremden nicht gern gehabt hat. Eben, wir reden ja dann auch eben von diesen unerwünschten Elementen. Wir reden davon, dass das nicht assimilierbare Elemente sind. Wir reden auch von asozialen, grösstenteils. Dann sind wir da beim eben Ausländeranteil, der eigentlich nicht massiv gross war. Also wir hatten auch in der Zwischenkriegszeit hat man den erfolgreich sozusagen eben bis in die 40er Jahre auf etwa 5% reduziert. Das ist sicher eben auf die restriktive Migrationspolitik zurückzuführen, eben wo da die Fremdenpolizei durchgeführt hat oder betrieben hat. Aber auch durch eine andere Einbürgerungspolitik, du hast das vorher auch gerade kurz noch erwähnt, dass eigentlich die Einbürgerung lang als Voraussetzung gegolten hat für eine erfolgreiche Assimilierung. Das, aber die Diskussion führt man ja eigentlich heutzutage oder schon länger umgekehrt, dass sich die Leute gefälligst zählen, assimilieren, bevor sie den heiligen roten Pass bekommen.
Die Einbürgerung ist nicht mehr das Mittel von der Integration, sondern eigentlich so wie die Belohnung von der Integration.
Ja, genau, ja. Und dann auch eben 1924 redet auch der Heinrich Rothmund in einem Vortrag noch von Zwangseinbürgerungen, wie du vorher ja auch gesagt hast, so und von der erleichterten Einbürgerung als mögliche Massnahme gegen die Überfremdung. Was eigentlich noch erstaunlich ist bei der Fremdenpolizei, ist so die prägnante öffentliche Einflussnahme, die die hatten, gerade also ab von dort, wo sie sich gegeben hat, bis eigentlich in die 40er Jahre. Das ist eigentlich so ein stark politisierendes, also eine stark politisierende Verwaltung gewesen, eben mit dem Heinrich Rothmund. Das ist, also der hat eigentlich, jeder hat den gekannt in der Schweiz. Das ist eine sehr öffentliche Person gewesen, wo eigentlich ja, die ganze Zeit eigentlich auch seine Meinungen rausgelassen hat oder dargeboten hat. Hat sicher jetzt auch so geschichtlich ein bisschen dazu geführt, dass man, also dass auch der Fokus, gerade jetzt auch, wenn wir jetzt noch zum Zweiten Weltkrieg kommen, dort sehr stark eigentlich auch auf den Rothmund geherrscht hat. Mhm. Ja, also der ist eigentlich lang noch so als, ja, nicht gerade als 8. Bundesrat angeschaut worden, was jetzt die Fremdenpolitik anbelangt, aber einfach als sehr einflussreiche politische Persönlichkeit.
Das ist eigentlich noch erstaunlich für so einen Amtschef. Ist der so eine Wirkung entfalten?
Ja, das könnte man ja sonst eigentlich nicht. Also es gibt auch so Erklärungen, dass gerade so in der Zwischenkriegszeit halt die Fremdenpolizei auch noch so ein Legitimationsbedürfnis hat. Also dass sie wie sicher noch müssen legitimieren, gerade durch das, dass sie eigentlich auch als temporäre Institution einmal ins Leben gerufen worden sind. Ist das vielleicht auch mit dem zu erklären, dass sie auch ein Interesse daran haben. Ja, eben kontrovers diskutiert wird die Fremdenpolizei hauptsächlich mit ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg heutzutage.
Aber darum ist es ja erstaunlich, dass der Rothmund sich noch 10 Jahre können halten nach dem Krieg. Oder? Also das zeigt ja, was die Debatte über die Rolle von der Fremdenpolizei nach dem Krieg nicht gerade angefangen hat, sondern dass das viel später passiert ist. Oder?
Ja, aber die Rolle im Zweiten Weltkrieg, die manifestiert sich ja dadurch, dass die Schweiz, obwohl sie sich ja manchmal immer noch gerne so als Safe Haven anschaut für die jüdische Bevölkerung von Europa im Zweiten Weltkrieg, so dass eben viele jüdische Flüchtlinge an der Schweizer Grenze auch abgewiesen worden sind. 1942 hat der Bundesrat ein Aufnahmeverbot für Flüchtlinge aus Rassengründen erlassen. Sprich, das heisst, also das war eigentlich klar gegen jüdische Flüchtlinge gerichtet gewesen. Das hat eigentlich so geheissen, dass du eben einfach aus Rassengründen nicht als Flüchtling anerkannt worden bist. Also jüdisch sein hat nicht gelenkt. Du hast irgendwie müssen politisch verfolgt worden sein oder sagen wir, ein militärischer Flüchtling sein.
Ja, was ja eigentlich schon extrem zynisch ist, wenn du einen Jude während dem Holocaust sagst, du sagst irgendwie nicht politisch verfolgt oder so.
Ja, einen besseren Asylgrund findest du auch nicht, ja, 1942. Also nichtsdestotrotz muss man aber eben auch noch vielleicht sagen, dass der Bundesrat das verhängt hat. Eben, das ist nicht irgendwie eine fremde Polizei so in Eigenregie gewesen. Also das ist auch vom Gesamtbundesrat so gedreht worden. Also dort hat die Schweiz manchmal, finde ich, auch ein bisschen Mühe mit ihrer Aufarbeitung, dass eigentlich die Gesamtregierung hinter diesen Entscheiden auch gestanden ist. Dann eben der sogenannte Judenstempel, den es in Deutschland gegeben hat. Das ist so ein grosses rotes J gewesen, wo jeder Jude in seinem Pass dann geführt hat, so einen grossen roten Stempel. Der ist eigentlich dann lang auch in dem Heinrich Rothmund als seine Erfindung eigentlich angelastet worden. Das ist dann erst in den späten 90er Jahren ist das revidiert worden. Das ist eben 1954 vom Beobachter ist dort mal ein Bericht gekommen, wo das eigentlich im Heinrich Rothmund angelastet wird, dass das eigentlich so eine Art durch seine auf seinen Wunsch in Deutschland eingeführt worden ist. Das ist 1938 eigentlich eben in Deutschland eingeführt worden von der deutschen Behörde, dass man eigentlich eben, dass alle Juden das rote J führen, hier im Pass, zur Kennzeichnung. Schweiz ist da, also eben nicht der Erfinder von dem, aber sicher eine gewisse treibende Kraft dahinter gewesen. Das ist zurückzuführen auf die Flüchtlingskonferenz in Evian, auch im Sommer 1938. Dort hat die Schweiz Welle, also das ist zuerst einigermaßen eine unerfolgreiche Flüchtlingskonferenz gewesen, also auch mit Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Staaten am Tisch. Und die Schweiz hat dann dort eigentlich angedroht, dass sie eine Visumspflicht für alle Deutschen einführen in der Schweiz. Und die Lösung von Deutschland war dann eigentlich der Judenstempel gewesen, um eigentlich den nicht-jüdischen Deutschen die Visumspflicht zu erlassen in der Schweiz.
Also die Schweiz wollte eine Visumspflicht einführen wegen den Juden, die in die Schweiz gekommen sind, oder wie?
Ja, das war eine Begründung gewesen, dass man ja eigentlich gar nicht kann erkennen kann, wer jetzt hier Jude ist. Und ihr Argument war dann einfach mal gewesen, wir führen einfach eine Visumspflicht ein für deutsche Bürger.
Mhm.
So, Punkt. Und eben die Deutschen haben dann eigentlich dann das Gefühl gehabt, ja, wir führen jetzt den Judenstempel ein. Und die Schweiz ist dann eigentlich von dieser generellen Visumspflicht abgekommen.
Also da ist in der Schweiz eigentlich schon um die Juden gegangen?
Also sie haben dann auch nicht offiziell, die deutschen Juden haben dann nicht eine Visumspflicht, eine offizielle gehabt. Es geht halt darum, Juden zu erkennen an den Grenzen und dementsprechend auch können zurückzuweisen oder auch nicht, je nachdem. Auch dort muss man sagen, dass sich der Heinrich Rothmund sogar eigentlich gegen den Judenstempel gestellt hat. Jedoch eigentlich nicht aus so einem ehrbaren Grund, wie man jetzt vielleicht würde denken, sondern er hat sich einfach eine Sorge gemacht um das Ansehen von der Schweiz bei anderen Staaten. Wenn man das eigentlich so mit Deutschland oder Deutschland so einen Judenstempel machen, wo dann eigentlich ja dann eben die Schweiz schon ihre Mitschuld dran hat. Wie schon gesagt, wird eigentlich so die Rolle vom Rothmund schon ein bisschen differenzierter betrachtet. Er ist eigentlich so lange so als der böse Jude und fremdenverachtende Fremdenpolizeichef angeschaut worden. Eben auch gerade durch seine öffentliche Präsenz hat er sich natürlich auch angeboten. Also zumindest sicher eben in der Nachkriegszeit auch. Wo man eigentlich heutzutage jetzt auch wieder eher ein bisschen den Fokus auf den Bundesrat legt, insbesondere auf zum Beispiel den Giuseppe Motta von der konservativen Partei oder auch den Eduard Steiger von der BGB, wo dort eigentlich also von der politischen Macht her eigentlich viel mehr zu sagen hatten. Mhm. Und der Rothmund ist zwar auch eine politische Figur gewesen, aber man geht jetzt eigentlich doch immer mehr davon aus, dass er eigentlich halt vielleicht auch ein zynischer Verwalter irgendwie auch war oder ein zynischer Beamter. Obwohl halt, also gerade auch bei so geheimen diplomatischen Dokumenten und anderen Äußerungen von ihm, also da kommt er manchmal schon auch sehr grausigen Antisemitismus an den Tag. Mit dem Umgang mit den Juden von der Schweiz, also da gibt es auch noch heutzutage teilweise recht obskure Erklärungen. Da hat einmal der Ueli Maurer, ich glaube 1998, in einem Interview mit der Zeitschrift Cash mal rausgelassen, dass der Judenstempel eigentlich für die Schweiz da war, um zu wissen, dass man die Juden nicht wieder auf Deutschland abschieben
soll. Oh Gott, okay.
Ist dann eine einigermaßen tragische Aussage für das, dass er immer noch im Bundesrat hockt.
Das ist 1998 natürlich die Debatte vom Höhepunkt war, oder?
Mhm.
90er Jahre hat die Schweiz eigentlich erst angefangen, die Geschichte aufzuarbeiten, so richtig mit der Bergier-Kommission.
Mhm.
Da ist die ganze Geschichte mit den nachrichtenlosen Vermögen bei den Grossbanken.
Ja, genau.
Und dann hat sich eigentlich die Schweiz erst einfach so ein bisschen hinterfragt. Also es hat immer Leute gegeben, vor allem Linke, die das hinterfragt haben, aber so bei den bürgerlichen Parteien ist man, glaube ich, erst so ein bisschen seitdem offen für die Diskussion über die Rolle, die die Schweiz hat.
Vielleicht noch hier noch eben zum Rothmund. Es gibt da auch noch so einen Bericht von ihm. Der ist mal 1938 ist er in Berlin gewesen. Hat sich dort dann auch noch das KZ Oranienburg in Sachsenhausen zeigen von der SS. Dort gibt es, also das ist ein offizielles diplomatisches Dokument, das er auch im Bundesrat geschrieben hat. Da können wir vielleicht auch noch kurz daraus vorlesen, um irgendwie mal so ein bisschen das, wie man so in diesen Dokumenten auch über Juden geschrieben oder geredet hat.
Mhm.
Er schreibt da, das ist jetzt nach der KZ-Besichtigung. Beim Mittagessen ergab sich aus dem zwanglosen Gespräch Gelegenheit, die Judenfrage durchzunehmen. Ich versuchte den Herren klarzumachen, dass Volk und Behörden in der Schweiz die Gefahr der Verjudung von jeher deutlich erkannt und sich stets so dagegen gewehrt haben, dass die Nachteile der jüdischen Bevölkerung durch die Vorteile wettgemacht wurden, während das in Deutschland nicht der Fall war. Der Gefahr kann nur dadurch begegnet werden, dass ein Volk sich von allem Anfang an gegen jede jüdische Ausschließlichkeit wehrt und sie verunmöglicht. Dann ist der Jude ein nützliches Glied der Volksgemeinschaft und kann sich mit der Zeit anpassen. Also, ja, die jüdische Rasse ist geschichtlich erprobt, zäh und stark gegenüber Verfolgungen. Also es ist eigentlich auch ein unaushaltbarer Text, eigentlich, wo da, ja, also das ist so in einer etwa 8-seitigen oder 10-seitigen Zusammenfassung da von dem Reisli, den er gemacht hat, der Bundesrat. Ja, aber irgendwie ist da so, eigentlich eben so eine historische, zwar eigentlich eben historisches Wissen da, und, aber auch irgendwie, eben es wird da so ein Zynismus an den Tag gelegt, wo wirklich einfach nur grusig ist und irgendwie, wenn er erklärt da irgendwie zwei so SS, was auch immer für, also ich weiß auch, was die für Grad haben. Also ja, erklärt denen irgendwie, wie man so die Judenfrage irgendwie soll lösen und wie man das in der Schweiz irgendwie so vorbildlich macht.
Mhm.
Und eben, dass irgendwie Deutschland, also es wird ja eigentlich, er tut eigentlich Deutschland vorwerfen, dass sie einfach ihre Judenfrage nicht im Griff haben und sie ja, jetzt eigentlich zwangshalber müssen irgendwelche Konzentrationslager bauen. Also das ist irgendwie völlig abstrus.
Nee. Ja, das ist schon krass, wenn man so eben, gerade wenn man so Zitate liest aus dieser Zeit, da eben so mal früher dort, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Es ist schon erschreckend, wie offen der Antisemitismus gelebt worden ist.
Mhm.
Und ich habe mich dann so gefragt, ja, wie ist denn das heute? Oder? Und das hat man vielleicht auch noch schnell machen, eine kleine Einschätzung, wie drückt sich der Antisemitismus heute aus? Ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, so viele von diesen Stereotypen und Klischees, die sind immer noch so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Weißt, die werden tradiert. Jeder könnte Klischees. Und dann können sie nicht, weil er sich mit historischen Schriften auseinandersetzen, sondern die werden einfach weitergereicht, oder? Von Generation zu Generation, auch bis heute.
Ja, also ich habe auch, das ist jetzt nicht lange her, habe ich auch von einer älteren Dame mal gehört, irgendwie die Aussage, eben die Zinsen, das sind ja von den Juden erfunden worden.
Ja.
Was echt total, also erst ein völliger Bullshit ist.
Das sind die Italiener gewesen.
Und ja, und einfach eben auch zeigt, wie so eine Art wie leger man eigentlich auch eben damit Sachen auch immer noch umgeht.
Nein.
Obwohl man irgendwie, gut, eben vielleicht gerade irgendwie etwa so knapp 60-Jährige sollte vielleicht sogar noch ein bisschen besser erzogen sein, vielleicht jetzt als Generation, die jetzt nach uns kommt.
Nein. Ja, und was heute da immer noch reinspielt, ist Israel, also der Palästina-Konflikt sozusagen, wo halt auch wieder viel Anlass gibt für Kritik einerseits an Israel, aber dann halt auch wieder an den Juden andererseits, oder, das vermischt sich dann manchmal so ein kleiner grusiger Mischung, also man kritisiert Israel und man meint eigentlich die Juden und so. Dort muss ich aber auch sagen, also Israel darf man kritisieren, finde ich jetzt überhaupt nicht problematisch. ja.
Gut, das ist generell halt eine schwierige Diskussion, da das eben viel, also von mehreren Seiten manchmal auch verunmöglicht wird.
Ja.
Das wird ja auch, eben gerade bei Leuten, die vielleicht einfach die israelische Regierung kritisieren, eben wird dann manchmal der Antisemitismus kühlen geschwungen.
Mhm.
aber eben hankerum dann auch, gerade auch in vielen linken Milieus, so ein bisschen das, finde ich jetzt auch, gibt es eigentlich viel so versteckten Antisemitismus, der einfach so als Pro-Palästina-Votum irgendwie so portiert wird.
Ja, und wenn man davon
davon... Eigentlich recht durchschaubar ist.
Es gibt diese so komische Organisation, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, irgendwie etwas mit B. Die ruft immer wieder zu so Boykott auf von Produkten aus Israel und so. Und das finde ich antihistorisch schon relativ schwierig, oder? Wenn man einfach so, man kauft nicht bei Juden, oder?
Es ist auch jetzt von den Verhältnissen her auch völlig, völlig abstrus, finde ich. Also ich habe auch genug, wo ich an der israelischen Regierung und an ihrer Politik kann kritisieren kann. Aber wenn das die Maßstäbe sind, um irgendwie ganze Länder zu boykottieren... Ja, dann fangen wir
doch mal bei den USA mal an.
Ja, dann kannst du auch einfach China boykottieren. Ja, sofort. Lebst du, also irgendwie dann so...
Laufst nackt rum.
Ja, irgendwie dann so... so stolz eben im Coop irgendwie eine israelische Gräbfrühe verschmähen. Muss ich dir einfach sagen, hey, sorry, aber das ist einfach einigermaßen peinlich.
Ja, das ist es, ja.
Da man nicht einmal weiss, also man weiss ja auch nicht, wer die Gräbfrühe anbaut. Also ich meine, es gibt auch genug Palästinenser, die in Israel in der Landwirtschaft arbeiten. Also das ist einfach völlig... Ja.
Ja, es ist eine schwierige Diskussion.
Muss man eigentlich auch gar nicht weiterführen. Ich glaube, die führen schon genug. Ja, aber die Stereotypen, die kommen einfach immer wieder. Das ist so. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie wird aufhören. Also wenn du nach dem Zweiten Weltkrieg das nicht wegbringst, dann wenn denn, oder?
Ja, also das Gute daran ist halt, also das Gute daran ist ja eigentlich nicht gut, aber eben durch die, keine Ahnung, Menschheitskatastrophe, Holocaust, ist es heute in der Schweiz nicht so stark wie in Deutschland, aber es ist sicher schon mal unmöglich, sich so in der Öffentlichkeit zu äußern, wie das Politiker vorher gemacht haben. Eben, so, wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört von dem. Eben in der Öffentlichkeit ist das eigentlich ein Tabu, das man nicht brechen kann. Und sonst hat man gleich mal ein Problem. Hey, ich habe das Gefühl, es sind eben immer noch sehr viele Vorurteile. Also ich kenne noch Leute, die so ein bisschen in unserem Alter sind, die Vorurteile haben und die auch relativ offen aussprechen. Mhm. Also jetzt nicht gerade irgendwie, wenn ein Journalist das Mikrofon hat, aber so irgendwo beim Bier oder so. Das gibt es. Und das finde ich schon mega erschreckend. Wenn wir jetzt die öffentliche Debatte über Antisemitismus, die wird ja jetzt gerade im Moment stark geführt in Bezug auf islamische Zuwanderer, die da so quasi einen neuen Antisemitismus etablieren. Das finde ich ehrlich gesagt auch wieder schwierig, das Problem auf die Moslems abzuladen. Oder irgendwie. Das ist wieder eine gruppenbezogene Pauschalisierung, oder? Zu sagen, alle Moslems sind irgendwie Judenhasser. Ja, man muss, also keine Frage, wenn du in Syrien sozialisiert wirst, dann wirst du nicht judenfreundlich sozialisiert. Das ist ja klar, die haben ja Krieg gegeneinander geführt und Zeug und Sachen. Es gibt immer noch ungelöste Konflikte und so.
Ja, aber du wirst nicht israelfreundlich sozialisiert.
Ja, aber das wird halt eben auch schnell vermischt.
Aber das ist ja auch so ein, also ich bin da jetzt gerade in dieser Recherche über das ganze Thema einfach so in der Tonalität und auch in der Begründung eben mit eben nicht assimilierbar, nicht vereinbar mit unserer Gesellschaft, eben auch kein Integrationswille, asozial und. Also ich bin dort ehrlich gesagt häufig verschrocken, wie stark mich das manchmal an die heutige Islamdebatte erinnert.
Ja, es geht ja nicht einmal noch um die Islamdebatte. Das Gleiche, was 20 Jahre über die Leute aus Ex-Jugoslawien gehört hast, oder? Ob sie jetzt Moslems sind oder katholische Kroaten.
Ja.
Den Unterschied hat man dann nicht gemacht. Oder? Es ist ein fremder Kulturkreis, der eben nicht da reinpasst und so. Und die Unterschiede sind viel zu gross und bla bla bla. Und jetzt machen wir das halt mit ihnen Araber, Afghanen, Afrikaner, oder? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist wirklich, also... Die Debatte wiederholt sich, du hast eigentlich ein anderes Objekt oder in dem Fall Menschen, wo du anhand derer du die Debatte führst, oder? Aber die Argumente sind eigentlich die gleichen.
Ja, das ist ja so, ja.
Da hat man nicht viel gelernt in den letzten 100 Jahren. Ich glaube auch, es ist eine Illusion zu glauben, dass man sagt, so etwas wie der Holocaust ist absolut ausgeschlossen, weil man eben die Erfahrung gemacht hat. Ich finde, gerade so in den letzten 10, 15 Jahren hat es da schon einen ziemlichen Backlash gegeben von eben so ausländerfeindlichem Bullshit.
Mhm.
Und das hat manchmal nimmt wirklich übel rassistische Züge an, teilweise, wenn man eine ganze Gruppe mit denen eine negative Attribute und, ich meine, zum Beispiel, nein, ich wollte das gar nicht weit verbreiten. Ich tue gar nicht so etwas erzählen, was alles für Vorurteile gibt, bezüglich Afrikaner und so und Sachen. Das ist manchmal wirklich erschreckend, wie das halt auch noch verbreitet ist, auch in der Schweiz.
Ja.
Ja, dann schauen wir doch mal schnell ein bisschen in die Medienwelt von 1918. Ja, dann lassen wir doch mal, was der 3 Grad-Zeiger vor 100 Jahren berichtet hat.
Genau, am 15. März 1918 schreibt der 3 Grad-Zeiger unter anderem in der Rubrik Schweiz Gesundheitszustand der Armee. Das ist, muss man noch sagen, das ist, glaube ich, so ein monatlicher Bericht vom Armeearzt, wie gut es in der Armee geht. Während dem Monat Februar ist die Krankenfrequenz bei den im Felde stehenden Truppen dank der günstigen Witterung nur wenig gestiegen. Der allgemeine Gesundheitszustand ist ein guter. An anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten wurden gemeldet Scharlach 9, Diphtherie 5, Genickstarre 2 Fälle.
Genickstarre?
Und jetzt geht es weiter. Mit dem Hintergrund, dass der allgemeine Gesundheitszustand gut sei. Todesfälle wurden 19 angezeigt, unter Angabe folgender Todesursachen. 10 infolge Lungentuberkulose, je einen an Lungenentzündung und Brustfell- und Lungenentzündung-Hirnhauterzündung. Eitriger Entzündung der Harnorgane, Herzfehler und Herzbeutelentzündung, Verwundung durch Handgranate, in Klammern Unfall, Bauchschuss, in Klammern Unfall.
Oh Gott, was haben die gemacht, ey?
Und Selbstmord. Bei einem Todesfall ist die Ursache unbekannt. Es betrifft dies sämtliche Todesfälle, die mit dem Militärdienst im Zusammenhang stehen. Irgendwie etwa 15 Tote durch Lungentuberkulose und Lungenentzündung und so weiter. Das ist, das geht noch unter gutem Gesundheitszustand in einem Monat.
Ja, andere Zeiten, gell?
Das sind definitiv andere Zeiten gewesen.
Ja, schön finde ich, dass es doch auch Kriegshandlungen gegeben hat, wenn auch gegen sich selber.
Dann in der gleichen Ausgabe unter der Rubrik Vermischtes. Oh. Das ist, glaube ich, so ein
Promi-News.
Das Panorama. Oder? Was nicht alles passiert. In einem Zuge bei Erfurt zog ein junger Mann seiner früheren Braut, die er im Abteil traf, die Schuhe von den Füßen, die er ihr früher geschenkt hatte. Das Mädchen musste in Strümpfen nach Hause gehen. Schlagfertigkeit hätte den Patron wohl kuriert.
Hä? Was?
Also, wenn sie meins über drüber gehauen hat,
okay.
Aber hätte ich auch nicht müssen in den Strümpfen einlaufen.
Wieso hat er ihre Schuhe weggenommen?
Ja, auch. Also, weil es halt seine Braut war und jetzt nicht mehr. Das ist, spontan hässig geworden. Dann haben wir noch aus dem Kanton Luzern, auch in der Ausgabe vom 15. März, Firmung im Kanton Luzern. Laut Kirchenzeitung beginnt im Kanton Luzern Ende April die Firmenreise. Genanntes Blatt bemerkt, dass in Anbetracht der Zeitverhältnisse alle unnötigen Ausgaben zu vermeiden seien. Das gilt besonders von den Kleidern der Firmlinge und den Mahlzeiten. Auch in Bezug der Firmgeschenke sollen die Firmlinge an ihre Firmpaten nicht zu hohe Anforderungen stellen. Gut, das wäre die News aus dem Triengrad-Zeiger gewesen, aus dem März 1918. Ja, aber mit dem verabschieden wir uns, glaube ich. Und in einem Monat gibt es dann wieder die April-Ausgabe von 1918.
Ja, und die nächste reguläre Ausgabe gibt es nächstes Wochenende.
Genau, also,
gute Zeit. Gut.
Ciao zusammen.
Tschüss. Welcome to 1918.